Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna, ich bin der Host dieses Podcasts und heute ist es tatsächlich meine letzte Folge, die ich mit dir teile. Also wird mir gerade bewusst, dass ich dieses Intro wahrscheinlich zum letzten Mal aufnehme und ja, dir das heutige Gespräch sozusagen vorstelle, das ich mit meiner Schwester geführt habe, mit Charlotte. Wir haben eine unglaublich intensive Zeit verbracht nach dem Abi, als wir zusammen auf die Tennistour gestartet sind, gemeinsam die Turniere bereist haben und durch viele Höhen und Tiefen gegangen sind. Es geht viel um Heilung von Essstörungen, um Heilung von Traumata, um Heilung von innerem Struggle. Es geht um Vergebung, es geht um eine Verwandlung von Charlie, so wie ich sie heute nenne. Sie ist so eine Inspiration immer für mich gewesen und ich glaube, genauso ich für sie. Und wir haben uns begleitet, mal mehr, mal weniger, und jeder ist so seinen Weg gegangen. Und es war mein großer Wunsch, mit ihr noch einmal ein Gespräch zu führen, weil es so auch mich natürlich noch mal ganz tief mit einnimmt und wir diesen Weg lange Zeit zusammengegangen sind. Und heute ist sie auch an meiner Seite mit Wellbeing Anna. Wir kreieren da zusammen Projekte und deswegen hätte ich mir nichts Schöneres vorstellen können. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist die Zeit so wert. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Es ist ein wunderschönes, tiefgründiges Gespräch geworden und ich hoffe, dass du wie immer für dich, für dein Leben viel, viel mitnehmen konntest. Und ich möchte dir jetzt nochmal von Herzen danken, einfach für alles, was du dem Podcast gegeben hast, und hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die Folgen sind noch lange da, du kannst sie alle nochmal durchhören. Und ja, danke dir von Herzen. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, was ich sonst noch sagen will, außer genieß die Folge. Sie ist wirklich sehr intensiv, sehr, sehr ehrlich, sehr offen von uns beiden und nochmal so ein komplettes Review, sage ich mal, vor allem aus den letzten 10 Jahren, wo wir durchgegangen sind und was uns geholfen hat, um in unsere Kraft zu kommen. Ich danke dir, wünsche dir viel, viel Freude, danke für dein Sein und ja. Genießt diese Folge. Es ist gerade ein sehr besonderer Moment für mich, weil es meine letzte Podcast-Folge ist zum einen und weil ich hier mit meiner Schwester sitze, Charlotte, und ich freue mich riesig, ja, mit dir zu sprechen über deinen Weg, über unseren Weg, über deine und meine Transformation, sei es jeder für sich, aber auch in unserer Beziehung, würde ich es jetzt mal sagen, als Schwestern. Und ich würde gerne einfach mal direkt dort starten, wo so ein bisschen vielleicht der zweite Teil unserer Reise begonnen hat und jetzt vom Gefühl der dritte Teil beginnt. Also wir haben natürlich unsere gesamte Kindheit miteinander verbracht. Ich würde sagen, wir hatten eine wundervolle Kindheit. Und wahrscheinlich war es so, dass es hinten raus vor allem nicht so leicht war. Vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein. Aber dann nach dem Abi bin erst ich auf die Tennistour gestartet und du 2 Jahre später. Und es war eine wunderschöne Zeit, eine sehr herausfordernde Zeit. Ja, und ich würde sagen, lass uns da mal reinsteigen.
wie du auch die Zeit wahrgenommen hast, wer du damals warst, was deine Herausforderungen waren und wie du so durchs Leben gelaufen bist, mit welcher Sicht oder mit welchem Fokus.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, hier zu sitzen. Es ist für mich das erste Mal auch, dass ich in der Form ein Interview mache. Und ja, könnte in keiner besonderer Form sein als für deinen Podcast, ja.
Ja, wir sitzen hier mit Grüntee auf unserer Couch und ich freue mich einfach so, dass es wird, ich glaube, kein Interview, sondern es wird eher einfach ein Deep Talk Gespräch und ja, du kannst gerne mal starten, so ein bisschen aus deiner Perspektive zu schildern, wer du damals warst.
Ja, also genau wie du gesagt hast, ist sowieso immer so, wie wir aufgewachsen sind, tiefe Dankbarkeit für unsere Kindheit mit uns allen Vieren, aber ja, ganz besonders auch für die Zeit danach, nach der Schule. Direkt als du das gesagt hast, ich werde nie vergessen, als ich der Tag, wo ich einmal nach dem Training mit Mama im Auto auf dem Rückweg war, saß und ihr wirklich unter das Gewerten, es ging so ein bisschen darum, was ich plane zu machen und ich in Tränen ein bisschen ausgebrochen bin und gesagt habe, ich möchte gerne genau das Gleiche machen wie Anna. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe.
Hast du mir erzählt.
Und das war eigentlich so der Beginn, würde ich sagen, weil Mamas Antwort natürlich gleich war, ja, na klar kannst du das machen. Und ich glaube, es war einfach ganz, ganz viel Vorbild, was ich in dir gesehen habe, dass ich ganz, ganz viel angestrebt habe, was du gestartet hast, dass ich natürlich eine große Liebe zu dem Sport hatte, und ja, im Nachhinein war das zu dem Zeitpunkt einfach genau das, was ich geglaubt habe, für mich zu wollen. Und jetzt in dem Alter, in meinem, sag ich mal, jetzt wo ich jetzt bin, weiß ich, was für ein Geschenk das war, jemanden für dich zu haben, der mich in so vielen Sachen an die Hand genommen hat und wie viel das leichter gemacht hat, auch weil wir es halt zusammen machen konnten, wie viel ich durch dich lernen konnte, weil du schon diese 2 Jahre voraus warst und auf so vielen Turnieren, in so vielen Momenten mir schon sagen konntest, ne, mach es vielleicht so, mach es vielleicht so. Natürlich hätte ich auch unglaublich viel alleine gelernt, wenn ich das alleine gemacht hätte. Ich weiß, dass ich auch einer der schönsten Momente, das ist mir kürzlich nochmal bewusst geworden, hatte, als ich alleine auf Turnieren war. Ich hatte letztens so ein Flashback an das Turnier, wo ich alleine, wo Mama sich ja noch riesen Sorgen gemacht hat an der syrischen Grenze.
Ich musste gerade genau an das Turnier denken, wo du dort warst. Syrische Grenze war das?
Genau, das war ja eigentlich mehr oder weniger ein Versehen, dass ich da Turniere gemeldet hatte in der Türkei. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die 2 Wochen. Und ja, tatsächlich war das war ja auch eines der ersten Male, wo ich Halbfinale gespielt habe, aber auch mit dem Hotel, in dem ich war, es war tatsächlich eins auch mit der schönsten Erinnerung, das ist mir kürzlich mal bewusst geworden, aber die Zeit, die wir zusammen hatten, das kann einem keiner nehmen auf den Turnieren, die Trainingseinheiten, die Momente irgendwo am Strand, die Momente mit unserem Hund.
Ja, Ricardo, also genau, wenn du gerade den Podcast hast, es war wirklich so, dass wir zusammen mit meinem Mini eigentlich, ich hatte einen kleinen Mini Cooper und den haben wir vollgepackt. Jeder hatte seinen großen Tenniskoffer dabei, eine Tennistasche und das Ding war voll. Und ich hatte mir mit 19 ein Hündchen geholt, also Hündchen in Anführungszeichen, ein sehr großes Hündchen, ein Hoverwart. ein Hofhund, so ein bisschen Golden Retriever, nur noch ein bisschen größer. Und der hat uns dann auch öfters begleitet, gerade noch als er jünger war. Und es war so eine wundervolle Zeit und es war so intensiv, weil wir 24/7 miteinander verbracht haben. Wir haben Hotelzimmer geteilt, wir haben jedes Training zusammen verbracht. Wir hatten dann auch einen persönlichen Trainer, der uns begleitet hat, Stefan. Gerade die Zeit fand ich sehr intensiv und irgendwie total schön, weil wir unabhängig waren. Wir konnten eigentlich überall trainieren und es war so unsere erste Erfahrung auch, sozusagen einen persönlichen Trainer zu haben. Das hatten wir vorher nicht, da haben wir im Verein trainiert und eigentlich auch immer nur in der Gruppe mit anderen. Und ja, wenn ich so zurückdenke, denke ich vor allem auch an unsere Doppel, warum auch immer, weil es natürlich so uns beide nochmal total verbunden hat. Wir haben immer Einzelgespielt und auch zusammen Doppel und ich finde ein sehr, sehr gutes Doppel, wenn wir beide unseren Fokus richtig ausrichten konnten, so nenne ich es mal. Und das noch letztens, hast du mich nochmal auf das Thema angesprochen, wie siehst du es heute? Weil ganz offen gesagt, ich würde sagen, das Talent steht außer Frage bei dir. Es ging ja bei dir vor allem darum, dass du mental es schaffst, mit dir im Reinen zu sein. Also dass du von meiner Perspektive war es so, dass du akzeptierst, dass du nicht fehlerfrei spielst, dass du Fehler machst, dass die andere vielleicht auch mal besser spielt, auch das zu akzeptieren. Und das hat uns ja auch manchmal, stand uns beiden vielleicht ein bisschen im Weg, auch im Doppel. Und es war trotzdem für mich, auch wenn es am herausforderndsten war, ne, dich auch hier und da mitzuziehen, trotzdem das Schönste überhaupt mit dir zu spielen. Also so, weil wir uns trotzdem blind verstanden haben. Ich wusste genau, was du tust und wir haben so gut miteinander harmoniert und ja, sind durch Höhen und Tiefen gegangen und es war wirklich ganz, ganz besonders. Und ich würde gerne so darüber sprechen, was einfach auch passiert ist, wie du es vielleicht wahrgenommen hast damals, was dieses innere Struggle war, aus heutiger Sicht.
Ja. Genau, wir haben ja kürzlich nochmal drüber gesprochen, über die Zeit, weil ich das einfach nochmal gerne loswerden wollte und ich auch nochmal realisiert habe, wie lange man manche Sachen weiterträgt und dass man manche Sachen ja einfach aussprechen muss, um sie loszuwerden, entweder gegenüber sich selber, aber auch mit der Person und gerade weil wir uns so nahe stehen. Und ich glaube, im Nachhinein glaube ich, dass ich nicht den gesamten Glauben an mich selber hatte, dass ich das schaffe, was ich mir, sag ich mal, nach außen als Ziel gesetzt habe. Wir haben ja auch unsere Vision Boards mit den Trainern, mit denen wir unter anderem auch gearbeitet haben. In Wahlstedt gesetzt. Und ich weiß auch noch zum Beispiel in dem Gespräch, dass als ich da sozusagen die Antworten auf bestimmte Fragen, sag ich jetzt mal, hätte haben sollen, vielleicht hätte ich in dem Moment auch einfach sagen müssen, das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass ich da innerlich gemerkt habe, dass ich da nicht die Klarheit hatte, wie du sie zum Beispiel hattest oder wie ich geglaubt habe, sie im besten Fall hätte haben sollen. Sei es jetzt eine Position im Ranking oder Sieg von Turnieren. Ich weiß, dass ich da, und das ist wahrscheinlich auch das, was ich von der Persönlichkeit eher bin, freier war in meinen Gedanken, sondern ich habe eher so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich konnte nicht konkret sagen, ich möchte, sage ich jetzt auch mal in Zahlen benennen, das und das dann geschafft haben, das und das dann erreicht haben. Und ich glaube einfach, weil ich schon von Anfang an wusste, das war mir bewusst, durch alles, was wir auch gelernt haben durch Trainer, dass das Gesamtpaket stimmen muss, was den Spieler angeht. Dass ich in manchen Sachen den Fokus zu sehr auf andere Sachen gelegt habe.
Zum Beispiel?
Das ist ja total banal teilweise, aber diese Kleinigkeiten, Sachen auch im Voraus, manche Sachen sind einfach wichtig im Voraus zu planen, wie das ganze Equipment, weiß ich immer noch, mit Schlägern und Saiten, Verantwortung in bestimmten Dingen zu tragen, um einfach selber vorbereitet zu sein. Und ich bin mir sicher, es hätte manche Momente gegeben, da hätte ich mich gerne 2 Stunden vielleicht lieber gesonnt, als ich weiß, es hat nie wirklich gescheitert, irgendwie mein Fitnesstraining zu machen, aber ich weiß, dass ich manchmal die Prioritäten anders gesetzt habe, als es ein wirklich professioneller Spieler durch und durch gemacht hätte, der wirklich seinen Fokus nur darauf hat, ich möchte Nummer 1 der Welt sein, sage ich mal. Und ich glaube, dass ich das tief innerlich wusste und aber versucht habe, weiter, sage ich mal, damit zu kämpfen und weiter erstmal den Weg zu gehen. Und ich glaube, dass sich unter anderem dieser Struggle manchmal auf dem Platz gezeigt hat, aber auch wahrscheinlich auch, dass ich tief innerlich, weil es schon viele Trainer gab, die versucht haben, natürlich nur im besten Sinne mein Spiel umzustellen, selber zu akzeptieren, wie ich spiele und dem voll zu vertrauen und genau das, was du gesagt hast, vielleicht wirklich zu das, sage ich mal, zu wertschätzen, wie ich spiele und damit halt zu gehen, wie viele Fehler ich mache, wenn ich einfach mit viel Risiko spiele. Und dann da immer 2 Stimmen in mir gesprochen haben und das diesen Konflikt ausgelöst haben, dazu perfektionistisch zu sein und ja, selber meinem Spiel zu vertrauen.
Ja, und ich kann es so gut nachvollziehen, weil wir spielen beide relativ ähnlich, aber doch unterschiedlich. Also beide sehr bestimmend, sehr aggressiv, dominant, einfach direkt auf den Punkt, sagen wir es mal so. Und damit sind wir in unserer Jugend, würde ich sagen, sehr gut gefahren und haben dann, als wir auf die Tour sind, wollten Trainer, dass wir sicherer spielen, dass wir weniger Fehler machen, dass wir einfach sicherer spielen. So. Und das hat aber eher dazu geführt, dass wir mit angezogener Handbremse gespielt haben. Also zumindest kann ich von mir das sagen. Ich teilweise gar nicht mehr wusste, wie ich die Vorhand spiele, weil ich drüber nachgedacht habe, wie ich sie spiele und ich einfach gemerkt habe, es fließt nicht mehr. Ich denke nur noch nach und ich habe Angst vor Fehlern, ich habe Angst zu verlieren. Und diese Angst hat mich total gehemmt. Und ich musste gerade schmunzeln, weil ich habe das damals auch ein bisschen so wahrgenommen, dass dir andere Dinge vielleicht wichtiger waren, wie, ich sage jetzt einfach mal, okay, gleichmäßige Bräune am Körper oder ich weiß es nicht, dass deine Schuhe immer total sauber und weiß waren. Du bist manchmal durchgedreht, also ein bisschen übertrieben, aber wenn die Schuhe schnell dreckig wurden, deine weißen Sandschuhe.
Genau, auch oder, die Kleidung, die ich trage.
Genau, das war dir immer, ich sag mal so, dieses äußere Erscheinungsbild war dir immer sehr, sehr wichtig. Ist es auch heute noch, aber ich finde, es hat sich was verändert und ich habe, glaube ich, mir war das auch immer wichtig, aber mir war es vielleicht nicht ganz so wichtig, wie ich auf andere wirke, wie dir, so sage ich mal. Und das war trotzdem ein Prozess. Also ich bin heute an einem ganz anderen Punkt als vor 10 Jahren. Da war es mir noch viel wichtiger als jetzt heute in Relationen gesehen, aber nicht ganz so wichtig wie dir, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und was ich so spannend finde und auch, um vielleicht alle mal abzuhören, was wir meinen mit auf dem Platz, dein Struggle,
Du bist für mich eines der liebevollsten Menschen, die ich kenne, mit dem größten Herz. Und jeder, der dich kennt, weiß, also es, man kann mit dir eigentlich gar nicht streiten oder Probleme haben. Es ist eigentlich unmöglich. Und du machst so viel für andere. Und auf dem Platz wurdest du halt manchmal zu einem Rowdy. Sage ich jetzt einfach mal so, Schläger geschmissen, hast dich geärgert, aber immer nur mit dir. Also du warst ja nie, ganz im Gegenteil, du warst teilweise zu fair, hast Bälle gut gegeben, die gar nicht gut waren und so. Aber hast halt mit dir extrem gehadert. Genau, hast einen Schläger geworfen, warst einfach, hast dich so ein bisschen hängen lassen und vielleicht auch nicht ganz gekämpft bis zum Schluss, sondern hast dich so ein bisschen ergeben. Mhm. Was hat es damit auf sich? Was ist das aus deiner Perspektive gewesen, warum du nicht akzeptieren konntest und ich sag jetzt mal so bis zum Schluss immer gefightet hast?
Gute Frage. Ich muss gerade so auch an ein, zwei Momente in der Türkei denken, wo wir auf Hardcourt gespielt haben. Ich glaube, dass es dahin zurückgeht, dass ich nicht geglaubt habe. Also einmal dieses Perfektionistische, dass ich ich hätte halt 20 Winner machen können und einen Fehler und mein Fokus lag dann nur auf dem letzten Schlag, auf dem Fehler und nicht auf den 20 guten. Und ich glaube aber, das andere ist wirklich, dass ich nicht an meine innere Kraft geglaubt habe, dass egal wie es steht und egal wie das Match gerade verlaufen ist, dass ich selber die Kraft habe, das umzudrehen und so ein Match zu gewinnen. Mhm. Ja. Und deswegen war das zum Beispiel auch letzten Winter für mich selber einfach was ganz Besonderes. Ich hatte jetzt auch lange nicht trainiert und am Ende war das einfach nur ein Punktspiel im Winter, aber dass ich es das erste Mal geschafft habe, weil ich halt so viel Arbeit auch in den letzten Monaten und ich würde sagen, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren nochmal so, was die Mentalität angeht, an mir gearbeitet habe und reflektiert habe, das erste Mal geschafft habe, nach einem 0-6-Satz das Match umzudrehen. Und das wäre halt in der Phase früher undenkbar gewesen. Ja.
Und das ist halt so krass, was du eben auch gesagt hast. Du hast vielleicht 20 Winner gespielt und unglaublich, und dann machst du einen Fehler, spielst ihn vielleicht 2 Zentimeter neben die Linie und ärgerst dich und hast nur diesen Fokus auf den Fehler. Und ich glaube, dass das heutzutage ein ganz, ganz großes Thema ist und so schade ist, weil warum? Man versaut sich ja sozusagen alles andere. Ne? Es gibt so ein schönes Bild oder auch ich glaube, vielleicht war es dieses Buch, irgendwie haben wir gestern noch drüber gesprochen, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Und ich glaube, das Buch oder ein ähnliches, da war mal eine Geschichte, wo jemand einfach an der Wand lang geht und diese Wand ist wunderschön und dann ist so ein Stein, der rausschaut von dieser ganzen wunderschönen gepflasterten Wand. Und oftmals bleibt man genau dort hängen mit der Aufmerksamkeit und denkt sich vielleicht, oh, das müsste korrigiert werden oder wie schade, und verliert diesen Blick für diese Schönheit des Rests. Mhm. Und dass man einfach lernt, dankbar zu sein und Wertschätzung zu haben für das, was man in seinem Leben hat, und dass das gefühlt alles shiftet. Und vielleicht noch eine Erkenntnis, die ich hatte vor einiger Zeit. Murat Toglu, einer der erfolgreichsten Trainer der Welt, hat mal über eine Spielerin von sich berichtet in einem Interview, dass sie war sehr, sehr talentiert und sehr früh sehr gut. Und irgendwann hat sie aber
angefangen, ich sage jetzt mal ähnlich wie du, Matches, wo sie das Gefühl hatte, sie spielt schlecht, teilweise sogar absichtlich verloren. Also sie hat nicht jetzt wirklich absichtlich Fehler gemacht, aber sie hat sich ergeben, hat aufgegeben sozusagen mental. Und was ihr bei ihr der Punkt war, ist, sie wollte unter keinen Umständen ihr Talent verlieren. Also das war das Credit, was sie immer hatte. Sie ist super talentiert und sie ist eigentlich besser, so. Und unter keinen Umständen wollte sie das verlieren und deswegen hat sie nicht gefightet. Mhm. Und das fand ich so krass, weil ich es auch ein bisschen in dir gesehen habe.
Jetzt, wo du es gerade aussprichst, kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich glaube, genau in dem Moment, wo du das gerade sagst, kommen mir Momente in den Kopf, wo ich, es ist verrückt, dass man dann so einzelne Sekundenmomente hat, aber wo ich ganz bewusst in Momenten Longline gehe, egal ob der Ball rein oder rausgeht, aber weil mein Inneres sagt, dass das mein Spiel einfach ist und egal, was irgendein Trainer mal gesagt hat, ob ich dann lieber cross gehe. Ja,
ja, und vielleicht auch nochmal zu dem Punkt. Für mich ist Tennis ja eine Lebensschule. Das, was du dort erfährst, kannst du gefühlt alles eins zu eins aufs Leben generell übertragen. Und dass man, egal was jemand im Außen sagt, sei es jetzt ein Trainer, es kann der beste Trainer der Welt sein, wenn jemand etwas an dir verändern möchte, kann es nur funktionieren, wenn du davon zu 100% überzeugt bist und zu 100% dahinter stehst, dass das so wichtig ist und auch, dass man selber für sich reflektiert, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Mhm. Es gab zum Beispiel eine bekannte Spielerin, die war in deinem Alter, wo die Vorhand umgestellt wurde, mitten im Sommer. Und es war vielleicht an sich langfristig gesehen ein richtiger Schachzug, aber der Zeitpunkt war eine Katastrophe, weil sie ja in der Zeit, sie hat dann gar keine Turniere gespielt über Monate, hat dann zu früh wieder angefangen, hat total das Selbstvertrauen verloren und wusste gar nicht mehr, was sie machen soll und wie sie spielen soll. Und ja, es nimmt einem so diese Freude und diese Leichtigkeit insgesamt und wie wichtig das einfach ist, dass man selber in sich reinfühlt, generell im Leben und aus seinem Herzen herauslebt und sagt, okay, ja, ich will das machen und ich will das investieren und wir machen das zusammen, aber sonst arbeitet man ja immer so gegeneinander, ja, vom Gefühl, weil du willst dann vielleicht lieber deinen Trainer glücklich machen und spielst etwas, was du gar nicht fühlst und was du vielleicht gar nicht bist. Und dann fühlst du das aber und kämpfst eigentlich dagegen an und weißt gar nicht mehr richtig, was jetzt richtig ist sozusagen. Und da gibt es auch ganz viele Beispiele im Leben. Und um jetzt vielleicht ein bisschen vorzuspulen, du hast dann ja, deine Karriere, würde ich sagen, sehr früh beendet. Ich meine, du hast gute zweieinhalb Jahre gespielt.
Ja, ungefähr kommt es hin, genau.
Was war der Grund, würdest du sagen?
Ja, ich glaube, weil ich die Freude verloren habe. Also auch wenn ich an die letzten ein, zwei Turniere denke. Ich weiß, bei einem, ich glaube, das letzte ITF-Turnier sozusagen offiziell, wo wir noch ein super schönes Ferienhaus hatten in Frankreich, eigentlich drumherum sehr schöne Erinnerungen. Wir sind noch laufen gegangen dort. Aber ich kann mich noch an die Halle erinnern, auch noch an eins der letzten Matches. Und ja, ich glaube, weil ich wirklich gemerkt habe, dass die Freude nicht mehr da war und ich, sag ich mal, in anderen Worten, keinen Bock mehr hatte. Ja.
Weil du eigentlich auch jeden einzelnen Tag irgendwo mit dir gekämpft hast, oder?
Auf dem Platz? Genau, ich denke, ja.
Und dann hast erstmal was ganz anderes gemacht, hast dann nochmal ein Jahr College Tennis in Amerika gespielt.
Genau, ich hatte den Trainerschein noch in dem Jahr gemacht, das war ganz gut. Und dann, genau, bin ich Anfang 2017 aufs College mit dem Ziel, da komplett zu studieren, den Bachelor. Und ja, bin dann aber nach den 2 Semestern wiedergekommen, war eine unglaublich schöne Zeit. Da eine meiner besten Freundschaften auch geschlossen mit einer deutschen Spielerin, die immer noch da ist, und werde das natürlich auch nie vergessen und bin unglaublich froh auch, dass ich das machen konnte, weil ich dort einen Trainer hatte, der ja, mir ein volles Stipendium gegeben hat, ohne dass ich überhaupt Mannschaft spielen konnte, durch die Regeln damals. Und ja.
Und was mein Gefühl war, ist, dass du früher oder damals dadurch extrem gewachsen bist. Also weil du, vorher war es halt, ne, wir haben die Sachen zusammen gemacht und einfach, ich habe dich vielleicht auch so ein ganz bisschen mitgeführt. Und dann warst du halt wirklich so komplett auf dich alleine gestellt und durftest das erste Mal so komplett die Verantwortung, sage ich mal, für dich übernehmen. Wo du, ja, Ausland, Fremdsprache, ne, kommt ja alles zusammen, Team und Studium und wie auch immer.
Ja.
Das war so danach, als du dann zurückkommst, war ja Tennis erstmal so ein bisschen dann in den Hintergrund auch wurde gerückt. Du hast dann angefangen zu studieren. Und Tennis war aber immer noch da, ne, mit Bundesligaspielen. Und ich würde gerne auf diesen Prozess eingehen, weil wenn wir heute sprechen und unsere Gespräche haben und gerade jetzt so die letzten 1,5 Jahre, vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, was war so von Anfang 20, Mitte 20, wo hattest du deinen Fokus oder wie hast du gelebt? Und ich sag mal so, ich habe es ja bei mir selber mitbekommen, aber auch bei dir, auch sei es Ernährung oder so, vielleicht auch Thema Gewicht. Was war so richtiger Struggle und wie hast du es geschafft, die letzten 1,5 Jahre zu jemand anderem zu werden, sage ich jetzt mal so?
Also ich glaube, was wirklich eine große Schwierigkeit war, ist, und das geht bestimmt, kann ich mir gut vorstellen, ganz, ganz vielen so, wenn du dein Leben lang durch unsere Familie, auch teilweise durch das Umfeld, dich so mit dem Sport verbunden fühlst und das so eine große Identität von dir ist, irgendwie diesen Spagat oder, sag ich mal, dass irgendwas, was du daraus entwickelst, dass du auf einmal jemand bist, der in Anführungszeichen was Normales studiert, was in meinen Augen erstmal, ja, ich habe, glaube ich, erstmal damit gestruggelt, so eine neue Identität, sag ich mal, zu finden, mit dem Studiengang Tourismus und Eventmanagement, was ich an sich so sehr, sehr cool fand, aber dieses, ja, wer bin ich jetzt eigentlich? Du studierst mit Leuten zusammen, die aus ganz unterschiedlich, du triffst neue Leute, die du vorher ja einfach nicht so viel getroffen hast, wenn du nur, sag ich mal, so in der Tennis.
Du warst ja, wir waren ja in dieser, man ist in dieser Bubble und auf einmal ist man komplett raus. So, ja.
Genau, und habe da aber auch unglaublich, unglaublich tolle Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin und ich würde auch sagen, sehr, sehr gute Freundschaften. Aber nichtsdestotrotz hat es mich, glaube ich, schon eigentlich mit das ganze Studium begleitet, dass ich mich eigentlich gefragt habe, was ich damit machen will. Und ja, auch diese Mischung zu finden, wie viel man noch trainiert, wie man einfach diesen Alltag kombiniert. Und habe das versucht, ja, habe einfach mein Bestes gegeben, so wie ich das Studium abgeschlossen habe, wie ich Tennis gespielt habe. Und Dann wollte ich gerade, was wollte ich gerade noch sagen? Ja, überhaupt irgendwie eine Perspektive zu haben, was ich damit machen will. Definitiv bis Ende des Studiums, genau. Dann kam halt Corona auch noch dazu. Das heißt, wir hatten die letzten anderthalb Jahre nur die ganzen Online-Sachen, was natürlich für alle schwer war. So, da musste man sich irgendwie durchkämpfen und dann bin ich unglaublich dankbar für die Erfahrung, die wir durch die IPL-Serie machen konnten, durch die Organisatoren von einem Profi-Tennisspieler, der irgendwie die Chance gesehen hat, in Corona-Zeiten für die Tennisspieler was zu organisieren, was irgendwie eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, mein Studium mit dem Tennis erstmal zu verbinden und wir auch wieder Zeit zusammen hatten. Und dann habe ich einfach, glaube ich auch, weil ich selber gewachsen bin und mir schon ein Stück weiter vertraut habe, einen ersten super Job, sage ich mal, nach dem Studium bekommen in einer tollen Firma, die viel mit Gesundheit und Ernährung zu tun hat, in der ich unglaublich viel gelernt habe über mich selber, über die Arbeitswelt, über so viele Dinge, Unternehmertum auch durch die Chefs, die einem sehr nah waren. Und was natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema war, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, und was mich unglaublich lange Zeit, ja eigentlich bis letztes Jahr, gekostet hat, sag ich mal, oder ich brauchte einfach diese Zeit, dass ich eigentlich seit Anfang 20 mit dem Thema anfangs Essstörung und später wirklich Bulimie gekämpft habe und das immer wieder ein Thema war und es immer wieder Phasen gab, wo es wieder kam, wo es wieder besser war mit dem Studium, weil ich auch weiß, was mir unglaublich damit geholfen hat und es hat halt einfach seine Zeit gebraucht, dass ich angefangen habe, mich selber zu hinterfragen, was eigentlich mein Persönlichkeitstyp ist und wer ich eigentlich bin. Und mich weniger zu vergleichen, sondern mehr einfach auf... Ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass ich ein ruhigerer Typ bin als viele auch in meinem Studium. Und ich angefangen habe, mehr auf mich zu hören, wenn ich Zeit für mich brauchte. Was am Anfang schwer war, aber ich weiß, dass es im Nachhinein das Beste war, was ich jemals machen konnte, die Zeit mit mir selber zu geben. Und klar, das Thema Bulimie war ein ganz, 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 ganz großes Thema, auch in Corona-Zeiten. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall auch enorm viel gebracht hat. Ich weiß noch, dass ich angefangen habe in der Zeit, Fahrrad zu fahren, im Rennrad, das hätte ich wahrscheinlich nie gemacht, was ja irgendwie ein unglaubliches Gefühl auch für eine neue Sportart ausgelöst hat in der Natur. Ich glaube, es war im Großen und Ganzen auch dieses sehr viel Learning. Viele kennen, glaube ich, das Zitat von Albert Einstein: Intelligence is the ability to adapt. Und ich glaube, dass das in Corona-Zeiten halt gerade sehr vielen sehr, sehr wichtig war. Und
was glaubst du, wodurch ist die Essstörung entstanden?
Ich denke in erster Linie, ich glaube, dass eine große Rolle gespielt hat tatsächlich, dass ich angefangen habe, die Pille zu nehmen, weil ich genau weiß, dass mein Essverhalten sich danach geändert hat und ich Gewicht zugenommen habe.
Genau, weil ich erinnere mich, ich sag jetzt mal so, du hattest eigentlich immer einen Traumkörper. Du hattest ein Sixpack, ohne irgendwas zu tun, sage ich jetzt einfach mal so. Du hattest unglaublich tolle Gene mitbekommen und wirklich alle meinten auch immer so, wie fit du aussiehst. Und du warst fit, ohne viel dafür zu tun. So, muss man ganz klar sagen. Da musste ich definitiv mehr machen. Und dann, ich glaube nämlich auch, das war nämlich dieser Punkt, was ich ja auch erfahren habe durch die Pille, dass ich dann zugenommen habe
Und es auf einmal aber auch, vorher war es vielleicht einfacher, auch mal eben, ich sag jetzt mal, ein Kilo runterzugehen oder zwei. Und dass ich das Gefühl hatte, ich fühle mich total entfremdet in meinem Körper. Also ganz anders gefühlt und ich habe so wie so ein bisschen die Kontrolle verloren in dem Sinne. Und ich habe gar nicht unbedingt anders gegessen, sondern ich habe auf einmal extrem Wassereinlagung gehabt. Und ich erinnere mich bei dir, dass es ähnlich war, dass du eine ganz andere Statur bekommen hattest als, als deine Natur. Ja. So. Und ja, es ist wahrscheinlich auch, also ich kann es nur so nachvollziehen durch Scham oder dass man, wie du gesagt hast, man vergleicht sich mit anderen, man vergleicht sich mit sich selbst, mit früher. Ich weiß noch, dass es irgendwelche Vollidioten, Entschuldigung, aber ich nenne sie so, gab, die sich ein Urteil darüber gemacht haben, so, ne, sei es du oder auch ich, dass wir fitter sein müssten oder wie auch immer, ne? Und das spielt natürlich mit rein, gerade im Leistungssport. Profisport muss man sich da einiges anhören als Frau. Und das ist tough.
Ja, wenn ich auch. Ja, wenn ich einen Rat geben würde auf die Frage, was macht einen guten Trainer aus? Und damit meine ich gar nicht Mann oder Frau, sondern Trainer oder Trainerin, dann würde ich sagen, sag niemals, niemals etwas, also im Sinne von never judge, über den Körper eines Spielers oder einer Spielerin.
Ja.
Ja.
Und erlaubt dir auch nicht, also weißt du, so wo ich damals dachte, was nehmen sich Menschen raus, über andere zu urteilen? Ich dachte mal so, du hast keine Ahnung, was abgeht. Es geht nicht darum, dass hier jemand ist, die einfach, sage ich mal, Lust hat, das Doppelte zu essen, als ihr vielleicht gut tut. Es geht nicht darum, diese Körperzusammenhänge, auch mental, unglaublich, wo ich wirklich damals dachte, du hast keine Ahnung, kümmere dich bitte um dein eigenes Leben. So, ja, wirklich. Und so muss man das auch heute sehen. Und ich glaube, dass wir beide, ich hatte diese Phase genauso durch Hormonspirale dann noch abgesetzt und bekommen und zugenommen und Akne und was auch immer, Epstein-Barr-Virus, einfach ganz viel chronische Entzündung dabei und Nahrungsmittel nicht gut vertragen, Blähbauch gehabt. Und ich habe aber auch festgestellt, dass ich gewisse Sachen auch mit dem Essen kompensiert habe, inneren Schmerz. Wahrscheinlich auch durch die Trennung unserer Eltern.
Ja.
Es war halt so, dass wir, also Friedrich, unser Bruder, unser ältester Bruder, und Marie, unsere jüngste Schwester, und ich, wir hatten so ungefähr ein Jahr, ein gutes Jahr, keinen Kontakt, weil ja unser Papa hatte eine Affäre gehabt und hat uns, sage ich mal, mehrmals darüber hinaus noch enttäuscht und unsere Mama, würde ich sagen, nicht so behandelt, wie wir es gerne gehabt hätten. Und das mussten wir erst. Wir brauchten Abstand, mussten das alles erstmal verarbeiten und du warst die Einzige, die, ich glaube, über 7 Jahre keinen Kontakt zu ihm hatte. Und ich glaube...
So lange nicht, aber es waren auf jeden Fall 4 Jahre, ja.
Okay.
Ja, es waren nicht ganz, es waren keine 7, aber es war...
Das war länger. Ich war ja 19 oder 18, 19, als die Trennung war.
Es war im ersten Jahr so ein fließender Übergang, bis ich irgendwann gar keinen Kontakt mehr hatte.
Genau.
Und dann, ja, wenn man das alles zusammenrechnet, genau, und dann bis zu dem Tod von unserem Großvater.
Genau. Ja. Und das ist ja jetzt, ich sag mal so, noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war vor 4 Jahren, ne?
Ja, keine.
Auf jeden Fall war es deutlich länger. Und ich glaube auch, dass die Phase deine schwierigste Phase war, also wo du...
Ja.
Du meintest immer, du brauchst ihn nicht, du willst ihn nicht sehen, also du brauchst ihn nicht in deinem Leben. Und ich glaube, irgendwann hat es sowieso einmal irgendwo vielleicht Klick gemacht und du hast dich einfach dafür geöffnet. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als du diese Tür einmal aufgemacht hast und einmal es wie so zugelassen hast, auch eine neue Perspektive zu sehen und anders auf die Dinge zu schauen und vielleicht erkannt hast, dass du dir selbst die ganze Zeit damit schadest, indem du nicht verzeihst oder indem du nicht Dinge loslässt, Vorwürfe, dass dadurch so viel passiert ist. Also, dass dadurch so ein Stein ins Rollen kam und ganz viel Heilung passiert ist. Und ich kriege auch gerade total Gänsehaut, weil das war meine Erfahrung. Ich habe erkannt damals, okay, wenn ich Papa nicht vergebe, trage ich die ganze Zeit diesen Schmerz mit mir rum. Und dann hast du, also ich würde sagen, da hat sich so viel dann verändert, sei es, dass du mehr für dich losgegangen bist, mehr in deine Kraft gekommen bist und ja, wie es auch war dann mit Thema Essstörung, dass du schon auch Diäten gemacht hast, aber dass du deinen Weg gefunden hast zu einem natürlichen Essverhalten, dass du mit dir da im Reinen bist und auch mit deinem Körper. Und nimm uns mal mit in die letzten Jahre vielleicht, wie du auch jetzt zu Spiritualität gefunden hast und wie das auch dein Leben transformiert hat.
Also ich glaube, genau, insgesamt kann man vielleicht noch sagen, dass es auch seitdem definitiv dieser Stein ist da ins Rollen gekommen, dass ich den Kontakt zu Papa wiedergefunden habe und mir auch im Nachhinein so bewusst geworden ist, warum, glaube ich, dieser Schmerz so groß war, was Papa selber auch gesagt hat, dass ich eigentlich immer ein Papakind war. Und ich glaube ich, auch ganz tief innerlich wusste, dass, oder ich gemerkt habe, dass es eigentlich kein gesunder Weg ist, aber es war der einzige Weg, den ich erstmal gesehen habe ohne Kontakt. Und ich so ein tiefes Mitleidsgefühl immer mit Papa hatte und das irgendwie in der Form von Schmerz und das auch in Verbindung genau mit der Essstörung, glaube ich, einfach versucht habe zu kompensieren. Also das ist eine sehr, sehr große Emotion, die diese Emotion eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat über die Jahre. Und dann eigentlich, ja, wirklich, ich würde sagen...
Du hattest Mitleid mit Papa?
Ja.
Warum?
Weil ich den Kontakt nicht zugelassen habe, glaube ich, in erster Linie.
Also du hast eigentlich ein schlechtes Gewissen gehabt, ja. Papa gegenüber.
Ja. Ja.
Krass, oder? Also weil...
Ja, es ist... Ja, also ich war eigentlich mit mir selber nicht im Reinen und trotzdem, ja, konnte ich es irgendwie nicht zulassen. Und ich glaube, dass dann eine ganz, ganz wichtige Rolle wirklich auch war, dass ich den Sport irgendwie wieder für mich gefunden habe. Und ja, auch...
Also generell Sport gemacht, mehr Sport wieder gemacht
hast. Ja, genau, und das auch mehr verkörpert habe für mich, was für mir gut tut. Dieses, was ich schon mit 16, 17 geliebt habe, irgendwie auch für mich selber Fitness zu machen, das wieder mehr gemacht habe und dann eigentlich was sehr, sehr transformierend tatsächlich war, ist, war meine letzte Praktikumsphase, wo ich in Leipzig gewohnt habe und da in der Nähe gearbeitet habe und da in einer sehr, sehr tollen WG war mit zwei, die, würde ich sagen, schon sehr, sehr spirituell waren, vom Wesen sind. Julia und Caro, unglaublich dankbar für die Zeit. Und auch wenn ich gar nicht viel Zeit mit den zwei verbringen konnte, weil ich morgens schon zur Arbeit bin, abends ganz spät dann nach dem Sport wiedergekommen bin. Aber ich glaube, was unglaublich hilfreich war, ist, dass Caro, wir mehr oder weniger, ich glaube nicht an Zufälle, also nicht durch Zufall, sondern sie mich so drauf angesprochen hat, ob ich dieses eine bestimmte Buch, ich glaube, der genaue Titel fällt mir jetzt nicht ein, aber über Hochsensibilität schon mal gelesen habe.
Bist du hochsensibel oder so vielleicht?
Genau. Und ich weiß noch, wie ich immer oben in der Galerie, ich hatte ja nicht mal mein eigenes Zimmer, aber mein Space hatte, mir abends immer ein, zwei Kerzen noch angemacht habe und noch was gegessen habe und gesehen habe, dass ich irgendwie vor 12 ins Bett komme und da wirklich ich hatte da so meinen Frieden irgendwie und habe mich auch so wohl gefühlt mit den zwei. Und eigentlich durch Caro habe ich angefangen, mich das erste Mal damit zu beschäftigen, angefangen habe, sehr viel darüber zu lesen.
Über Hochsensibilität.
Ja, ja, und es in so unglaublich vielen Momenten Klick gemacht hat. Ich mich in so vielen Sachen gesehen habe und ja, ich meine...
Zum Beispiel?
Zeit für sich selber, die Gefühle, die bei mir selber entstehen, wenn ich Musik höre. Also Gefühle auch für klassische Musik, ja, was teilweise wirklich schwer zu beschreiben ist, und die Gefühle für Kunst, was noch?
Naja, du kannst
dann
Emotionen
ja,
von anderen unfassbar gut wahrnehmen, und das habe ich schon so früh gemerkt. Also du bist ja jemand, du brauchst ganz viel Zeit für dich. Du liebst es, lange Spaziergänge alleine zu machen. Du liebst es, viel Zeit mit dir zu verbringen. Du bist unglaublich reflektiert. Also ich glaube, ich finde mich da auch wieder. Ich bin extrem hochsensibel, was auch so genau die Energie, wie es anderen Menschen geht. Also genau, ich glaube, Empathie. Ich kann Menschen auch relativ schnell lesen, so wie jemand ist und wie es ihm vielleicht gerade geht. Und darüber mehr zu erfahren, weil ja, ich musste mich teilweise erholen, auch wenn ich dann in Menschenmassen war oder einen ganzen Tag auf Achse war und super viele neue Eindrücke bekommen habe. Oder heute, wenn ich shoppen gehen würde in diesen Einkaufszentren, das sind so viele Reize, was mich eigentlich total nicht überfordert, aber wo ich einfach merke, meine Sinne brauchen Reset danach, so ich muss erstmal wieder, ich liebe Minimalismus, so deswegen, ich liebe klare Linien auch zu Hause und dass es aufgeräumt ist und solche Dinge. Und ich glaube, eine Zeit hattest du aber auch, da sind ja fast ein paar Ticks sogar entstanden, ne, so wie, aber, und das meine ich überhaupt nicht mal bewerten, sondern einfach, okay, und das liebe ich auch, aber die Fernbedienung hat seinen Platz und das hat seinen Platz und das hat seinen Platz, aber ich glaube, bei dir war es auch manchmal so, dass es, dass du dich nicht wohlgefühlt hast, wenn es nicht so war. Also so ein bisschen so sehr, sehr genau, ne? Oder die Haare oder was auch immer, wie alles sitzt. Ja. Und da so seine Balance zu finden, ich glaube, das ist unglaublich wichtig.
Ja, und ich weiß im Nachhinein zum Beispiel auch, dass das auch zum Beispiel, was Kleidung angeht, eine sehr, sehr große Rolle mit Sicherheit früher schon war, weil ich ja wirklich angefangen habe, viel darüber zu lesen. Und auch bei Hochsensibilität, du bist einfach, was all deine Sinne angeht, sensibel. Das heißt, auch wenn du Klamotten trägst, die kratzig sind, die zu eng sind, die nicht richtig sitzen, macht das mit dir viel, viel mehr als jemand, bei dem das nicht so ist. Ja.
Ja. Ja.
Und man versteht sich einfach. Das ist halt auch irgendwie eine Reise, aber du hast so viele Momente, wo du dich wieder besser verstehst und du irgendwie innerlich schmunzeln musst, weil du irgendwie so endlich checkst, du denkst an Momente zurück, warum manche Dinge so waren und warum man in bestimmten Dingen nicht den Frieden hatte, den man hatte, weil man es nicht gesehen hat einfach.
Ja, ich glaube, das Problem dabei ist einfach gesellschaftlich heute, dass so viel dahin geht, so und so musst du sein oder so und so musst du funktionieren. Ne? Unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, auf Konsum, sage ich jetzt mal so, und Leistung bringen, funktionieren. Und es ist wenig Platz da für Individualität und auch in der Schule. So, da muss man in jedem Fach eigentlich gut sein oder sollte man. Und da wird wenig Platz für Kreativität und dass jeder so lernt, wie er gerne lernen möchte, genau, und sich auf das fokussiert, was er, ich sag jetzt mal, auch vielleicht gut kann und auch in seinem Leben möchte. Und im Leistungssport ist da eigentlich schon gar kein Platz für. Also sage ich jetzt mal so, ich glaube schon, dass es viele auch gibt, die hochsensibel sind, aber es geht ja viel darum, auch nicht auf die Körpersignale zu hören und drüber zu gehen und jeden Tag ne, Leistung zu erbringen und so. Und für mich war das gerade die letzten Jahre so ein starker Prozess, wo ich auch gar keine Leistung erbringen konnte, weil ich körperlich und mental nicht in der Lage war, wo ich entweder mental komplett ausgebrannt war oder wo ich durch Epstein-Barr, durch Entzündung im Körper ich konnte nicht fit werden und habe gemerkt, ich komme hier gerade total, ich war einfach komplett überfordert, komme an meine Grenzen und damit okay zu sein. Also ich weiß noch, wie ich beschlossen habe, okay, ich spiele erstmal keine Turniere. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich für mich eingestanden bin. Also es war wie so ganz viel Druck, der abgefallen ist, weil du davor, ja natürlich spielst du Turniere, wenn es geht. Also es war ja nicht so, dass ich ein Kreuzband, also ne, dass ich mein Bein gebrochen war und nicht auf dem Platz stehen konnte. Ich konnte auf den Platz gehen, aber es war in dem Moment eher eine Qual, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe und einfach nicht ready war. Und das war irgendwie so krass zu sehen, weil es ja das ist, was ich eigentlich liebe. Es ist meine Entscheidung, das zu tun und deswegen tue ich es auch heute noch. Und wir waren gerade genau dort, wo du sagtest, dass du durch dein Praktikum, durch die neuen Menschen, mit denen du dich umgeben hast, zu diesem Thema Spiritualität gekommen bist, Hochsensibilität. Und du hast gerade jetzt die letzten, ja, ich würde sagen wirklich nochmal letzten anderthalb Jahre da dich viel mehr geöffnet zu. Und du hast mehr die Stille gefunden. Ich weiß, früher, ich war eigentlich die Auto gefahren ist, ohne Musik zu hören. Und du warst immer die Musik gehört hat im Auto, Workouts gemacht hat mit Musik, eigentlich immer Kopfhörer auf hatte. Und ich brauchte das irgendwie nie und mir war das zu viel. Also mir war das zu viel, immer berieselt zu werden vom Außen, zu viel Reize damals schon. Und das hat sich ja bei dir komplett geschiftet, auch während der Corona-Zeit. Und was ich so spannend finde, was hast du dadurch entdeckt oder was hat dir die Stille gegeben, die du vielleicht vorher gefüllt hattest mit Ablenkung, Unterhaltung, wie auch immer, sei es Musik, sei es Fernsehen?
Also ich glaube, was hat mir die Stille gegeben? Ich glaube, dass ich angefangen habe, ich glaube, dass es dazu...
Oder wie ist es dazu gekommen?
Dazu gekommen ist, dass ich wirklich zu einem der tiefsten Punkte in meinem Leben gekommen bin. Und ich glaube, ich muss tatsächlich gerade, ich kann gar nicht mehr genau sagen, ob das vor der Corona-Zeit war oder nach der Corona-Zeit oder direkt in. Aber ich habe mir gesagt vor dem Podcast, dass ich grundsätzlich, sage ich mir das, immer ehrlich bin. Und ich bin halt durch alles, auch was passiert ist, auch durch die Bulimie, an einen Punkt gekommen, wo ich selber ja, Suizidgedanken hatte. Und ich werde diesen Tag eben nie vergessen. Und ja, ich weiß eben noch genau, wie ich weiß, dass ich diesen Moment mehr als einmal hatte, aber wenn ich daran zurückdenke, dann werde ich nie vergessen, wie ich bei mir halt in dem Moment wirklich auf dem Sofa lag, in Stille und rausgeguckt habe und mich selber halt eigentlich gefragt habe, was gibt es, was mich noch genug motiviert. Und in dem Moment ist mir halt wirklich vor Augen gekommen, die Kunst, also was Kreatives und was mich halt immer schon unglaublich erfüllt hat, das war ja auch schon, ich habe als Kind das geliebt, für andere aufzuräumen oder habe auch mein Zimmer so oft umgestellt, dieses Einrichtung. Und ich werde es nie vergessen, dass das bei mir in den Kopf kam, Kunstbilder, weil ich damals ja schon einige Sachen selber auch gemacht hatte, also gemalt hatte und irgendwie aus meiner Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob es der Tag danach war, aber ich bin ja auch da schon viel spazieren gegangen und weiß noch, dass ich so einen Spaziergang auch noch mit einem ganz bestimmten Lied im Kopf habe, wo ich ja, die, glaube ich, die Natur mir unglaublich viel Kraft gegeben hat und auch die Musik. Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall ein krasser Wendepunkt war und ich irgendwann auch Momente, wo du dich im Spiegel anguckst und ich dann einfach, ja, in dem Moment, also Momente, wo du dich im Spiegel anguckst und du eigentlich merkst, dass du gerade wirklich Hass für dich selber fühlst und ich an einem bestimmten Punkt danach gekommen bin, wo ich mir geschworen habe, dass du an diesem Punkt nie wieder kommen wirst. Und ich glaube, das Ganze halt, das bei mir entwickelt hat, dass ich weiß, es kann in meinem Leben passieren, was es kann kommen, was will, aber mich wird nichts mehr brechen oder in irgendeiner Weise auch nur annähernd dahin bringen, wo ich mal war.
Weil du sozusagen dein am tiefsten Punkt warst und weißt, wie es sich anfühlt und dich aber auch selber daraus gezogen hast und erstmal danke für deine Ehrlichkeit und fürs Teilen und ich glaube, dass so viele da draußen sind, die auch so schon mal gefühlt haben und denen es unglaublich viel Kraft gibt, weil ich finde die Frage, also du hättest dir keine bessere Frage stellen können in dem Moment, so welchen Grund gibt es noch? Weil wenn man die richtigen Fragen stellt, dann findet man auch die richtigen Antworten. Und es war wahrscheinlich einfach so ein Faden, an dem du dich festgehalten hast und hochgezogen hast. Ne? Und dann hast du mehr und mehr dein Ding gemacht und auch diese Erkenntnis. Mir ging es damals so, ich habe mich im Spiegel angeschaut und ich habe nicht mich gesehen, ich habe jemand anderen gesehen, als ich mich komplett entfremdet gefühlt habe und auch entstellt in meinem Gesicht, weil ich mein komplettes Gesicht voller Akne war. Und wo ich damals auch mir so eine Art geschworen habe, dass ich tue alles, aber ich möchte nie wieder so leiden und mich so am Boden fühlen. Und ja, ich glaube, es ist dieses für sich selbst losgehen und zu erkennen. Ich fand es immer so heilsam, auch Kinderbilder zu sehen, weil du würdest niemals deinem inneren Kind das, was du mal warst als Baby oder kleines Kind, etwas antun wollen. Also im Sinne von, wie wir uns selber behandeln oder behandelt haben, hätten wir nicht unserer besten Freundin empfohlen oder unserem jüngeren Ich, das 8 Jahre alt war. Mhm. Und aus dieser Perspektive zu leben, war für mich auch eine, so eine heilsame Erkenntnis, so okay, was würde ich meinem jüngeren Ich empfehlen? Aus ganz, ganz tiefer Liebe und das umzusetzen. Und das war dann halt für, okay, ich stehe für mich ein, ich ernähre mich so, wie ich nähre meinen Körper, meinen Geist, meine Seele. Und es geht nicht darum, um irgendeiner Statur zu entsprechen oder so. Oder es ging wirklich um Heilung. Ich konnte mir damals nicht mehr vorstellen, über mein Gesicht zu fassen und keine Huckel zu spüren, weil ich es jahrelang hatte. Mhm. Und das ist für mich manchmal heute noch, also so, ich spüre so tiefe Dankbarkeit, weil meine Haut wieder rein ist, wieder weich ist und ich mich wieder wohlfühle und es vor allem aber darum geht, ich bin wieder gesund. Mhm. Ich habe damals diesen Schmerz meines Körpers einfach gespürt, der einfach chronisch, komplett energetisch platt war. Und das hat Auswirkungen auf die Psyche. Und ich finde es so unfassbar, wie du jetzt deine Kunst lebst und wie du, ja, ich würde sagen, in dieser Stille auch antworten und zu dir selbst gefunden hast,
ja,
irgendwo. Und ich habe damals deinen Schmerz gesehen. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie tief der Schmerz war. Ich wusste, dass er sehr tief war und dass du sehr struggles. Und es war für mich irgendwo auch kaum zu ertragen, nichts machen zu können. Aber ich wusste, ich kann nichts tun. So, weil, ja, wie auf dem Tennisplatz damals, ich konnte nichts tun, als dich zu motivieren und es vielleicht als bestmögliche Version von mir selbst zu leben. Und hatte einfach diese Hoffnung, dieses Vertrauen, dass wir als Familie auch, ich sag mal, stark genug sind, um uns gegenseitig zu tragen durch diese Zeiten.
Ja, ja, und das Verrückte ist irgendwie auch so tief, dass dann irgendwie auch kam, aber was ich irgendwie innerlich immer, zumindest ab einem bestimmten Punkt, vielleicht noch nicht Anfang 20, aber schon relativ früh gemerkt habe, dass mir irgendwie eine innere Stimme gesagt hat oder ganz tief in mir, dass ich, sag ich mal, die stärkste Version trotzdem von mir selber werden kann, wenn ich das alleine schaffe. Und damit meine ich alleine nicht alleine. Ich habe irgendwann schon so, ich war früher schon so, dass ich hatte diese Ego-Einstellung auch und mit Sicherheit auch auf dem Platz danach im Sinne von, ich brauche wirklich niemanden, um das irgendwie zu schaffen. Mittlerweile habe ich verstanden, dass so menschliche Verbindung, Human Connection, das ist lebensnotwendig für uns, was uns Menschen ausmacht. Aber ich habe mich natürlich immer wieder gefragt zum Thema Therapie, weil ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen ist das mit Sicherheit der richtige Weg. Aber irgendwas hat mir tief im Inneren immer gesagt, dass ich das alleine schaffen kann und dass das mein richtiger Weg ist, keine Therapie zu machen, sondern meinen eigenen Weg, meinen eigenen persönlichen Weg zu finden, mich selber zu heilen und daraus, also wirklich nicht nur daraus zu wachsen, sondern da herauszuwachsen.
Ich bin wirklich ein großer Fan, sich Unterstützung zu holen, aber auch nur, wenn es zur richtigen Zeit wieder ist, richtiger Ort, richtige Person. Und ich hatte ja damals einfach so viele Blockaden auf dem Platz. Ich wusste ja teilweise nicht mehr, wie ich Tennis spielen soll, weil ich diese Angst gefühlt habe und Angst vorm Versagen, Angst, diesen Druck, den ich mir selber gemacht habe, diese Erwartung nicht zu erfüllen. Und dadurch bin ich eigentlich vor allem auch zum Thema Meditation gekommen, Yoga gekommen, Affirmationen gekommen, Mentaltraining, Spiritualität, weil ich es auch nie gefühlt habe, jetzt damit jemanden drüber zu sprechen, Und immer wieder das durchzugehen und dann mir Dinge zu sagen. Ich wusste es eigentlich, was der Grund war. Aber ich sehe es bis heute nicht. Ich sage jetzt mal die klassische Therapie, in Gesprächen einfach immer wieder diese Dinge durchzukauen. Ich hatte erst letztens ein Coaching von jemandem, wo ich im Nachhinein wusste, Anna, das ist absolut nicht mehr meins. Mhm. Also das wurde mir einfach angeboten, sie wollte mal mit mir sprechen, weil sie meinte, dass sie mir sehr gut helfen kann. Und ich habe danach, ich war fix und fertig, bin in diese alten Stories reingegangen, ne, mit Papa und in dieses alte Ich und habe gemerkt, das bin gar nicht mehr ich.
Ja, und was ich auch mit der Zeit jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren noch mal so viel und auch schon davor etwas gemerkt habe, ist, dass wenn du halt anfängst, dich mit dir selber zu verbinden und dir selber zu vertrauen, dass dir dein Körper und dein Geist dir selber die Antworten gibt, wo du noch, wo die Dinge halt noch tiefer in dir liegen, die du loslassen musst. Die Antworten kommen von selber.
Genau, und wenn du achtsam bist, wenn du sehr reflektiert bist, ich glaube, dass es zu einer gewissen Zeit auch helfen kann, mit Therapeuten zu sprechen, die einem auch dann irgendwo ein Feedback geben. Aber es geht am Ende immer darum, dann Sachen ganz tief zu heilen. Also man kann sich Dinge noch so viel erzählen und ich sehe keinen Sinn darin, immer wieder in der Vergangenheit rumzuwühlen, weil die ist vergangen, die ist fertig, die kommt nie zurück. Sondern nach vorne zu schauen und zu sich bewusst zu machen, okay, wer möchte ich denn sein? Wie möchte ich fühlen? Wie möchte ich denken? Wie möchte ich mein Leben gestalten und dann das zu tun? Und wenn es noch Aufgaben gibt und Themen gibt, dann werden die so oder so kommen. Und dass du dann aber schaust, dass du Tools an der Hand hast, um die zu lösen. Um dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und das ist für mich wahre Transformation und nicht, ich sag jetzt mal jede Woche da eine Stunde drüber zu sprechen, was man irgendwie erlebt hat und, ne, ich sag mal so, alles wieder durchzuerleben und was der andere falsch gemacht hat. Ich finde es immer wichtig, bei sich selbst anzufangen. Wie kann ich anders auf diese Geschichte schauen? Was konnte ich daraus lernen? Mhm. Wie konnte ich damit wachsen? Und auch vielleicht so diese Perspektive einnehmen, okay, vielleicht wollte ich genau diese Erfahrung machen. Und vielleicht weiß ich es jetzt noch nicht, aber für irgendwann wird es gut sein. Und ich sehe es bei dir so, diesen Weg, den du gegangen bist, du kannst so unfassbar vielen Menschen damit helfen, weil du genau das gefühlt hast, weil du genau so gehandelt hast damals, sei es auf dem Tennisplatz oder wo auch immer. Und jemand, der es erlebt hat, es ist eine ganz andere Nummer. Du kannst ja durch deine empathische Art, du hast mir auch letztens gesagt, du versuchst auch heute deinen Jugendlichen, sei es irgendwie durch Coaching, dann ja, dein Wissen weiterzugeben, ne? Und so dein Geschenk, was du jetzt hast in deinem Herzen und deine Wisdoms sozusagen, deine Weisheiten so weiterzugeben, dass man anderen helfen kann. Und das ist, glaube ich, somit das Schönste, was man dann auch erleben kann, ne? Dass der größte Struggle von damals, wie es vielleicht bei mir so meine Krankheiten waren, irgendwo jetzt das größte Geschenk ist für einen selbst, aber vor allem auch, weil man es mit anderen teilen kann und es anderen helfen kann. Und ich würde jetzt gerne so ein bisschen nochmal darauf eingehen, du verwendest super viel auch Affirmationen und merkst, wie das Leben mit dir kommuniziert. Nimm uns da gerne mal rein, wie du heute durchs Leben gehst und was vielleicht auch so für dich noch jetzt deine nächsten Schritte sind, was du gerne erleben möchtest und was so auch dein Lebenssinn jetzt ist.
Ja, genau. Also ich glaube, zum einen habe ich auch immer verstanden, wie wichtig es ist, wie wichtig die Umwelt ist, in der man sich begibt. Und dazu zählt halt auch Social Media. Und gerade durch Corona war das natürlich super entscheidend. Und ich glaube, was unglaublich viel geholfen hat, ist, dass ich angefangen habe zu reflektieren, welchen Accounts ich auch folge und was will ich auch, wenn ich täglich, sage ich mal, auch auf Instagram bin, was will ich täglich für Input kriegen und auch danach, als Corona vorbei war. Und ich glaube, dass ich weiß, dass ich sehr, sehr wertvolle Menschen gefunden habe, die genauso halt ihr ganzes Wissen, ihre Weisheiten teilen, Affirmationen, das unglaublich viel gebracht hat. Und ich irgendwann zuerst verstanden habe, dass all unsere Gedanken, und ich weiß, darüber hatte ich auch noch, ich mir einen Poster selber gemacht, auf Spanisch, die Gedanken, die wir denken, werden zu dem Haus, in dem wir leben. Und ich langsam angefangen habe, das anzuwenden und irgendwie damit zu arbeiten. Und auch das war irgendwie ein Prozess, aber ich bin letztes Jahr noch durch Notizbücher von mir gegangen, die teilweise 3-4 Jahre alt sind. Und ich weiß, dass das aus Zeiten war, wo es mir überhaupt nicht gut ging und wo ich aber, und wenn es teilweise nur 1-2 positive Seiten waren, die ich aufgeschrieben habe, was mich dann selber überrascht hat, aber das sieht für mich jetzt im Nachhinein so, so klein aus, aber es kann sein, dass das der Anfang überhaupt war, zu dem zu kommen, wo ich dann in einem Jahr war. Das heißt, Journaling, was ich jetzt täglich mache, wie ich mit mir selber spreche, so ich rede mit mir selber, ich sei es entweder leise oder wenn ich alleine zu Hause bin oder manchmal auf dem Spaziergang spreche ich laut mit mir selber.
Zum Beispiel?
Affirmationstechnisch. Also ich mache ja eigentlich fast alles auf Englisch. Ich glaube, es kommt mit Sicherheit auch dadurch, weil auch beruflich, weil ich eigentlich 2 Jahre so viel auch mit Englisch gearbeitet habe und auch einfach den Leuten, die ich folge, sind eigentlich fast kaum Deutsche, sondern der ganze Content ist auf Englisch. Ich denke, das meiste startet mit I am und dann das, was ich sein will. Also ich bin auf meine Kunst bezogen. Einmal.
Was sind deine Lieblingsaffirmationen?
Meine Lieblingsaffirmation, ich glaube, es sind tatsächlich eins, was noch nicht so lange her ist. Aus dem Podcast von Danny Murray habe ich das übernommen, weil ich das so bestärkend fand, dass ihn selber mal ein Coach gefragt hat, als es darum ging, was er im Leben eigentlich erreichen will, beziehungstechnisch, beruflich, in all seinem Leben. Und es geht ja im Prinzip darum zu verstehen, dass alles, was man sich im Leben erträumt und was man gerne möchte, man das selber kreieren kann und verwirklichen kann und dass es in dir ist. So. Das heißt, ich glaube, meine Lieblingsaffirmationen sind einmal It's all in me, it's all in you. Also manchmal spreche ich auch in der dritten Form mit mir. Und diese Frage, die Danny Murray mal gestellt wurde, war Are you it? Einfach nur Are you it? Und manchmal, wenn ich halt einen Moment hatte, wo ich, also es geht halt immer darum, so anzustreben, jeden Tag mein höheres Selbst zu sein, so my higher self. Und ich stelle mir manchmal die Frage, are you it?
Ist das so die beste Version von dir? Atmung,
ja, und nur wenn ich wirklich komplett im Reinen bin und weiß, ich bin es, dann kann ich auch, sag ich mal, mit tiefen Durchatmen sagen, yes, I'm it. So, und eigentlich, was ich mit dieser Antwort eigentlich ergebe oder mehr oder weniger fühle, ist, alles, was ich gerade geben kann, es kommt aus voller Liebe. Ich würde sagen, dass das meine Lieblingsaffirmation ist, diese Frage und Antwort aus voller Ehrlichkeit zu mir selber. Ja. Und wenn es nicht kommt, dann sagt mir mein eigenes Ich eigentlich, was ich gerade loslassen muss oder was ich gerade hätte besser machen können, um zu antworten, yes, I'm it.
Was sind so Zeichen vom Leben, die du inzwischen wahrnimmst und die dich irgendwie auch führen?
Ich würde sagen, in erster Linie die Art von Menschen, die gerade in mein Leben kommen. Seien es manchmal nur Menschen, die du vielleicht gerade, mit denen du 2 Minuten irgendwo sprichst. Die Energie, die du spürst von den Menschen. Ich würde sagen, in erster Linie die Menschen, die ich in den letzten Monaten angezogen habe in meinem Leben, in den letzten 1,5 Jahren, ja.
Und wie sich dann auch Sachen fügen, ne? Dass du genau den Mensch dann triffst, der dir wiederum hilft, ja, den nächsten Step zu gehen oder,
ja,
ich glaube auch mit Zahlen.
Ja.
Ne, hast du auch immer
Synchronitäten, so, ja.
Dass du gewisse Zahlen siehst. Ja, nimm uns da vielleicht gerne mal kurz mit rein.
Ja, ich würde sogar sagen, genau so hat es ein bisschen angefangen, dass ich angefangen habe, tatsächlich auch ein bisschen durch Zahlen. Es kommt auch durch jemanden aus meinem Umfeld, den ich kennengelernt habe. Wenn man über bestimmte Sachen spricht und dann bestimmte Gemeinsamkeiten einem auffallen und man dann mehr darauf achtet. Und genau, tatsächlich hat das so mit bestimmten Daten auch angefangen, dass ich sag mal, besondere Ereignisse an gleichen Daten stattgefunden haben und ich mehr angefangen habe, auf Zahlen zu achten, auf Buchstaben zu achten. Das kommt vielleicht auch durch die Arbeit, die ich gemacht habe für ein Jahr als Sales Assistant. Was alles durch die Umwelt kommt und in der man ist, dann täglich irgendwie 7-8 Stunden am Tag. Und dann würde ich sagen, kam das immer mehr und durch, ich habe so stark bewirkt, auch dass ich, weil ich auch einen Arbeitswechsel hatte, ich hatte vorher einen Job, wo ich nur am Schreibtisch sitze und dann wollte ich gerne was, wo ich mich mehr bewegen kann und habe mich da bin dadurch in eine Umwelt gekommen, wo ich bei der Arbeit 7-8 Stunden nur beschallt werde von Musik und gleichzeitig aber zum Glück einen Job hatte, bei dem ich mich bewegen kann, was irgendwie auch ein Ausgleich war. Aber ich habe halt gemerkt, okay, ich muss ein Tool entwickeln, um damit zurechtzukommen, weil die Musik teilweise auch sehr laut war. Und ich dadurch angefangen habe, extrem zu merken, wie wichtig die Atmung ist. Die Arbeit über die Atmung, wie viel wir eigentlich darüber bestimmen. Und ich dadurch wirklich lang im Prozess gemerkt habe, was es heißt, ein Leben im Flow. Und dadurch, mittlerweile würde ich sagen, so sieht man die Zeichen in ganz, ganz vielen Sachen, in der Natur, in Menschen. Einfach dieses, was du gesagt hast, bewusst durch den Tag zu gehen mit Bewusstsein und Achtsamkeit.
Hören, zuhören, wahrnehmen.
Ja.
Wie du gestern auch meinst, dass du dann einfach 2 Frauen, die in der Nähe saßen und du konntest einfach hören, was deren Gespräch war und dass darin eine wertvolle Message wiederum für dich war, was du einfach mal wieder hören durftest. So. Und wenn man so durchs Leben geht, ich glaube, da merkt man wirklich, wie man geführt wird, dass zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Dinge zu einem kommen. Und bei mir, ich weiß noch, wie das anfing vor 8 Jahren oder so, auch mit Affirmationen, wie ich gemerkt habe, okay, es wirkt, also so, this shit works. Mhm. Und wie ich auf einmal, ne, ich habe es immer am schnellsten, vor allem auf dem Tennisplatz gemerkt, dieses klassische Beispiel, wenn du bewusst wahrnimmst, okay, ich denke gerade, oh, hoffentlich mache ich keinen Doppelfehler, Und genau dann macht man den Doppelfehler. Und wenn du aber dir sagst, du bist völlig am Ende körperlich im Match, ich weiß es noch in Leipzig, war völlig drüber, konnte eigentlich gar nicht mehr. Und der dritte Satz ging aber gerade erst los. Und wo ich kam gerade vom Dispenser Retreat, also war eigentlich in einer richtig, richtig guten Energie, wo wir viel meditiert haben. Und es ist ja auch so, du bist ja auch positiv, mental neu ausgerichtet. Also ich sage jetzt mal auch mal so mal ein bisschen gebrainwashed, aber wirklich positiv, dass du wieder klar bist, okay, ja, was braucht es? Und wo ich so diesen einen Satz in meinem Körper hatte, in meinem Kopf hatte, Mind over Body. Also der Geist führt den Körper. Und ich so, Körper, wir bleiben hier. Es ist noch ein dritter Satz und wir gehen hier durch. Ich gebe jeden einzelnen Punkt mein Bestes.
Ja.
Und es war so ein bisschen so, Dispenser sagt immer so, stay. Also wie so, als wäre er der Reiter auf dem Pferd.
Ja.
Der Geist ist der Reiter und das Pferd ist der Körper. Und du hast die Zügel in der Hand, in deinem Kopf. Und ich habe dieses Match gewonnen und es ging. Und wie du auch letztens meintest, du warst laufen und hattest super viel Durst auf einmal. Und dann hast du mit dieser Affirmation, was war es nochmal?
Danke für Wasser zum Trinken.
Ja, und auf einmal hast du was weg. So.
Ja.
Und es ist am Ende, beginnt es immer im Kopf.
Ja.
Jedes Leiden beginnt im Kopf. Jede Heilung beginnt im Kopf. Also mit einem Gedanken. Und das ist ja eine Art von Energie. Und ich würde super gerne als Abschluss noch einmal darauf eingehen. Würdest du sagen, dass du hast ja diesen Prozess, wie du früher ganz viel mit dem Äußeren beschäftigt warst, mit Kleidung, mit Körperaussehen, mit wie du wirkst auf andere etc., hat sich ja dahin transformiert, dass du immer mehr nach innen geschaut hast. Wie fühle ich mich? Wie möchte ich denken? Was ist mein Lebenssinn? Ne, du hast dich ganz viel mit diesen Dingen dann beschäftigt. War das auch die Heilung deiner Essstörung? Oder was hat dir geholfen, die Bulimie loszulassen? Was hat dir geholfen, dort Heilung zu erfahren? Weil ich glaube, dass so viele Frauen heutzutage damit zu tun haben. Und wenn du da nochmal deine besten Tipps teilen würdest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar.
Also ich glaube zum einen, dass ich mal angefangen habe, also ich glaube, was ganz, ganz entscheidend war, und das kann ich an der Stelle auch noch sagen, ich habe eine App für mich gefunden, die mir unglaublich geholfen hat, die heißt Yasio. Die benutze ich eigentlich mittlerweile nur noch fürs Laufen gehen, weil ich, also erstmal glaube ich, jeder muss seinen eigenen Weg finden und auf sich selber hören, was für einen am besten ist, aber mir hat es unglaublich geholfen, angefangen zu tracken, was ich esse und was ich verbrenne, weil ich gemerkt habe, man kann in beide Richtungen ins Messer laufen. Wenn du nicht weißt, wie dein Körper funktioniert, kann es entweder sein, dass du dich überschätzt. Das heißt, es ist eben nicht gut zu glauben, dass du, dass du immer denkst, du hast eigentlich nur ganz, ganz wenig gemacht und eigentlich hat dein Körper, weil er so gebaut ist, weil vielleicht jemand oder ich sag gerade mal eine Frau ganz viel Muskeln hat, viel, viel mehr verbraucht hat und du denkst selber, du brauchst gar nicht so viel und handelst viel zu radikal, weil du halt gerne abnehmen möchtest und isst viel, viel zu wenig. Dein Körper sagt dann eben immer nein und dann fährt dein Körper runter und genauso. Ja, ist es vielleicht auch andersrum, wenn du abnehmen möchtest und überschätzt, was du vielleicht machst und denkst, jetzt müsste ich eigentlich abgenommen haben, aber das hat mir unglaublich viel geholfen für die Einschätzung, was mein Körper verbraucht, weil ich einfach mit meinen Daten erstmal arbeiten konnte, Körpergewicht, Körpergröße, was möchte ich abnehmen und wie starte ich. Und Und dann habe ich angefangen, ganz, ganz viel zu laufen und habe da irgendwie meine Liebe gefunden, so ja, Rituale. Ich würde sagen, dass ich angefangen habe, meine Rituale wirklich zu entwickeln und wusste, welche mir helfen. Und aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich irgendwann verstanden habe, dass ich mir selber vertrauen muss. Mir selber, meine eigene Kraft. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil es bei der Essstörung halt darum geht, oder gerade auch, ja, nicht nur bei der Bulimie, bei der Essstörung, dass du die Kontrolle verlierst. Und wenn du selber anfängst, wieder zu verstehen, dass nur du die Kontrolle hast über deine Gedanken, über dein Handeln, über alles, was du tust, dass du immer die Kontrolle hast. Und ich habe dazu kürzlich auch ein Kunstbild gemacht. Du bist dein eigenes Zuhause. Also ich bin mein eigenes Zuhause. Mhm. Wenn man das wirklich glaubt und fühlt, dann kann das sehr, sehr viel bewirken. Ja.
Und war es damals auch...
Und damit vielleicht auch ganz kurz, damit meine ich halt in allem Vertrauen. Vertrauen in darin, das Essen, was du für dich willst, egal was auch das langfristige Ziel ist, ne? Aber so, ich wusste, ich will wieder hin zu vegan, und das habe ich auch Step by Step gemacht, wieder Milch ausgeschlossen, dir selber zu vertrauen, wann du isst, wie du deine Mahlzeiten planst, kreierst, ja, einfach in allem.
Dass du dich da sozusagen auch frei entfaltest, und es ist auch wie so ein Prozess. Und ja, ich finde es ganz spannend. Ich habe noch nie Kalorien oder so getrackt. Ich glaube, es kann wirklich für eine gewisse Zeit hilfreich sein, auch mal, gerade wenn man seine Ernährung umstellt, weil man vielleicht auch, gerade wenn man sich auch gesünder ernährt, braucht man auch von gewissen Dingen einfach mehr,
ja,
Volumen, weil... Ja. Da, ich sag jetzt mal, eine Gurke und eine Orange oder so ist einfach, ne, da, ja, unzählige Vitamine drin und so, aber du darfst davon ein bisschen mehr essen, so, damit du, ja, auch genug Energie bekommst und keine Heißhungerattacken. Und ich glaube auch, dieses Thema Vertrauen, vielleicht damit zu starten, mit diesem Tracken und dann dich noch besser kennenzulernen und dann immer mehr zu, noch es auch zu fühlen, okay, jetzt ist genug. Also ja, so dieses Gefühl wieder zu erlangen, und irgendwann weißt du, okay, jetzt brauche ich das Tracken nicht mehr. Also so raus aus dem Kopf, rein in dieses Körpergefühl, weil du verbrennst ja auch mit deinem Gehirn. Also wie willst du das messen? Also so ein bisschen so am Ende... verbraucht unser Gehirn ja unglaublich viel auch an Energie, und ja, ich finde es ganz, ganz spannend. Ich glaube, du meintest auch mal zu mir, dass du auch so, es war so diese eine Entscheidung, dass du das einfach nicht mehr willst.
Mhm.
So, das hast du mir mal gesagt. Und welche Kraft einfach auch so dieses, okay, nein, das ist nicht mehr mein Weg. So, und das heißt nicht, dass man es perfekt genau ab dem Punkt nie wieder, ne, irgendwie tut oder direkt perfekt ist, aber man geht in die richtige Richtung, so wie damals mit Papa, du hast die Tür aufgemacht, und es war jetzt vielleicht nicht vom ersten Moment alles wieder kunterbunt in Ordnung, aber man hat die Tür aufgemacht, man hat angefangen zu sprechen und man geht in die richtige Richtung.
Ja.
Das finde ich ist einfach so schön zu sehen und für mich auch, ja, so bereichernd gewesen, jetzt auch die letzten 2 Jahre, den Weg, den du gegangen bist, und zu sehen, wie du aufblühst, sage ich mal so, und wie du dir mehr und mehr vertraust. Und es war eine ganz wundervolle Reise, und ich würde sagen, wir freuen uns auf alles, was kommt, und
ja,
es ist so schön, ja, es auch miteinander zu teilen, natürlich. Und ich realisiere gerade so, mein letztes Interview oder Gespräch geht gerade so zu Ende und damit mein Podcast. Und das ist irgendwie, ja, es waren 4 Jahre, wo ich jetzt auch ein bisschen emotional werde, weil das schon, ja, auch vielleicht auch so ein bisschen der Abschluss meiner Reise war, der letzten 10 Jahre, meiner Heilungsreise, und ich mich jetzt ganz doll darauf freue, was jetzt kommt. Und ich habe noch eine Frage an dich, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar, stell dir vor, ich gebe dir eine Blanko-Postkarte und diese Postkarte vervielfältigt sich und wird dann alle Menschen dieser Erde geschickt. Und ich glaube, wie es ist mit diesen Affirmationen, wir dürfen uns tagtäglich immer wieder an die Wahrheit erinnern und an Dinge erinnern, die wir uns wünschen und anderen Menschen wünschen. Und welche 3 Weisheiten würdest du auf diese Karte schreiben, die diese Welt zu einem besseren Ort machen würden, wenn sich die Menschen tagtäglich daran erinnern würden?
Die erste ist aus einem Film, aus einer Abschlussszene, den ich mal gesehen habe. You are loved. You are never alone. Und be your own best friend. Ja.
Danke.
Danke dir für, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dein Vertrauen. Ich hatte ja vorher auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir das machen, und danke für dein Vertrauen und für die ganz große Ehre, dass ja, ich dein Gast sein darf in der letzten Folge, und ich freue mich auch auf alles, was wir noch zusammen schaffen, zu sehen, was du schaffst, den Weg, den du gehst, und ich kann an der Stelle auch nur sagen, dass ich unglaublich stolz auf dich bin, was du in den letzten 10 Jahren auf die Beine gestellt hast. Ja, alles zusammen, neben dem Tennis, und weiß nur, was du für eine große Inspiration bist für ganz, ganz viele Menschen.
Ich freue mich ganz doll, dass wir jetzt gerade ja eigentlich auch zusammenarbeiten, dass du gerade dass wir zwei ein Team jetzt sind, für Wellbeing Anna, und da unser Herz reingehen, um wundervolle Projekte zu kreieren, anderen Menschen zu helfen auf ihrem Weg, und ja, kann mir nichts Schöneres vorstellen, als das, was jetzt kommt. Genau, wir sitzen jetzt hier beide, haben unseren Tee ausgetrunken und uns laufen die Tränen runter, aber ich glaube, es sind vor allem Tränen der Freude und Dankbarkeit, und möchte auch nochmal an alle sagen, die diesen Podcast unterstützt haben, vielen, vielen Dank für alles, für euren Support, für euer Feedback, fürs Teilen, für Kritik, für was auch immer mich erreicht hat, für all meine Gäste, für all eure Zeit, für euer Vertrauen. Und ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Es waren ganz besondere 4 Jahre, in denen ich sehr gewachsen bin und viel, viel gelernt habe. Ja, und ich freue mich. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar und freue mich auf alles, was kommt. Und danke dir für all deine Offenheit, für dein Vertrauen und für dein Sein und für dein großes, großes Herz.
Ja, danke dir.